Worüber redet man, wenn man mit Menschen über den Tod reden will? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Redet man über das Sterben als solches? Oder redet man über den Tod als solches? Ich möchte euch heute Abend gern mitnehmen auf eine Art persönliche Entdeckungsreise zu dem Thema, zum Thema Tod. Aber vor allem auch zum Thema Leben, weil ich glaube, wenn wir über den Tod reden, müssen wir auch über das Leben sprechen. Eine Entdeckungsreise, die vor einiger Zeit bei mir oder bei uns zu Hause in der Küche angefangen hat. Und will euch anhand dessen, was mir dort bewusst geworden ist, etwas weiter sagen über den Tod, über das Sterben und über das Leben. Und es fing ungefähr damit an, dass ich nach einem Spaziergang nach Hause kam und mir einen Orangensaft machen wollte. Ich presse mir gerne Orangen selber aus, so einen richtig frischen Orangensaft. Den wollte ich mir machen, oder ich habe ihn mir auch gemacht, und während ich in der Küche stand und meinen Orangensaft getrunken habe und die Orangenschalen da noch rumlagen, da war mir etwas aufgefallen, nämlich, ich dachte, guck mal, da all diese Orangenschalen, die da liegen, die jetzt so ein bisschen schon nicht mehr so gut aussehen, die waren alle mal lebendig. Diese Orangen, die ich gerade getrunken habe, die waren alle mal lebendig. Sie lebten an einem, ich weiß gar nicht, sagt man Orangenstrauch oder Orangenbaum? Ich glaube Strauch. Sie lebten an einem Strauch, nahmen Nährstoffe zu sich, verwandelten diese Nährstoffe in Energie und in Wachstum. Und ich möchte fast sagen, sie waren glücklich, diese Orangen. Bis eines Tages der böse Obstbauer kam und sie vom Strauch abgepflückt hat und ihrem Leben ein jähes Ende setzte. Denn um in meinen Becher zu gelangen, mussten diese Orangen sterben. Als der Obstbauer die Orangen vom Baum nahm, abgeschnitten hat, da wurden sie von ihrer Lebensquelle abgetrennt, also von dem, was sie mit Leben versorgt. Und das bedeutet nun mal für alle Lebenswesen, wenn man abgetrennt wird von dem, was einem mit Leben versorgt, dann bedeutet das den Tod. Also dachte ich mir, das ist doch interessant, oder? Immer dann, wenn etwas Lebendiges von seiner Quelle des Lebens entfernt, also von dem, was es eben mit Leben versorgt oder mit dem versorgt, was es zum Leben braucht, dann stirbt es ab. Und also immer wenn man eben etwas von seiner Lebensquelle abtrennt, dann stirbt es ab. Aber genau dazu sind ja dann auch, das gilt eben für solche Lebensmittel wie Orangen, aber genau dazu sind ja auch Lebensmittel da, dass sie Leben vermitteln können, dass sie Leben weitergeben können. Aber um das tun zu können, müssen sie sterben. Das gilt für so eine Orange hier in meiner Hand, aber auch für alle anderen Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen. Ja? Ein leckeres Steak, wenn man sich das abends macht. Muh, hat das mal gemacht. Oder ein knuspriges Hähnchen hat auch mal irgendwas gemacht. Und selbst der Salat auf dem Big Mac oder im Döner, selbst der hat mal gelebt, auch wenn man sich es kaum noch vorstellen kann. Und ich dachte, ist das nicht ein sonderbarer Gedanke, Freunde, dass ein Lebensmittel sterben muss, damit es Leben geben kann? Ein Lebensmittel muss sterben, damit es Leben vermitteln kann. Während ich also in unserer Küche stand, da wurde mir etwas klar, hinter dem Ganzen steckt irgendwie ein System, eine Grundordnung, ein Naturgesetz. So funktioniert die gute alte Erde und das Leben auf ihr drauf. Wenn man etwas Lebendiges von seiner Lebensquelle abtrennt, stirbt es. Und gleichzeitig, damit ich leben kann, muss etwas anderes Lebendiges sterben. Das ist der Kreislauf des Lebens. Ja? Also da ist ein Wurm. Und der Vogel holt sich den Wurm, frisst den Wurm, ernährt sich davon. Der Vogel wiederum wird von einer Katze gefressen. Die Katze wird überfahren und dient dann im China-Restaurant als Katze süß-sauer. Nein, die Katze verwest und wird selber wieder Nahrung für den Regenwurm. Und so schließt sich der Kreislauf des Lebens. Damit ein Leben leben kann, muss ein anderes Leben sterben. Das versucht jetzt mal bitte im Hinterkopf zu behalten. Denn ich will mit euch jetzt einen Schritt machen von der Biologie zur Theologie. Denn durch diese Entdeckung hier mit dem Lebenskreislauf und dem Gedanken, dass etwas Lebendiges sterben muss, damit wir leben können, ist mir was ganz anderes nämlich in der Bibel eingefallen. Die Bibel erzählt ganz am Anfang davon, dass Gott alles, was existiert, geschaffen hat. Weltall, Sterne, die Planeten, das Leben, den Menschen. Davon schreibt die Bibel am Anfang, in sehr poetischer Art und Weise. Und dann wird davon berichtet, dass Gott und Mensch zusammen wohnten, zusammen lebten, Gemeinschaft hatten, eng zusammen waren und so eine Art Familie bildeten. Der Mensch war bei Gott zu Hause und das nennt die Bibel Eden. Das ist nicht nur eine räumliche Bezeichnung, sondern eine Bezeichnung, dass Gott und Mensch zusammen lebten, dass sie zusammengehörten. Und in diesem Bericht wird dann in der Bibel zum ersten Mal das Gegenteil vom Leben, das Sterben erwähnt. 1. Mose 2. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, musst du sterben. Gott warnte den Menschen ausdrücklich davor, sagte ihnen, das dürft ihr nicht tun, Leute. Ihr dürft alles Mögliche machen, aber esst nicht von diesem Baum, denn sobald ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, was passierte. Die beiden aßen von dem Baum und fielen tot um und das war das Ende der Menschheitsgeschichte. Sollte man eigentlich meinen, weil sie haben wirklich von diesem Baum die Frucht gegessen. Aber man sollte meinen, aber sie sind da gar nicht tot umgefallen. Sie waren gar nicht tot. Die lebten beide weiter, zwar nicht mehr so fröhlich wie zuvor. Es ergaben sich dadurch, dass sie von diesem Baum gegessen hatten, einige sehr, sehr radikale Veränderungen. Und die schlimmste davon war die Trennung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch musste sozusagen aus der Wohngemeinschaft mit Gott ausziehen. Es kam zum Bruch zwischen Mensch und Gott. Der Mensch musste aus Eden ausziehen. Aber erstmal dann so abgesehen davon denkt man, naja, sonst ging es den beiden eigentlich ganz gut. Vom Tod ist zumindest erstmal bei den beiden keine Spur. Szenenwechsel. Es ist ein paar tausend Jahre später. Wir befinden uns in dem, was wir heute in der Region, die wir heute Israel nennen. Und da zieht einer durchs Land und erzählt den Menschen so eindrücklich wie keiner zuvor von Gott. Und er tut Dinge, die die Leute nur als Wunder bezeichnen können. Und dieser Mensch ist Jesus. Die Leute reden mittlerweile schon davon und sagen, dieser Jesus, das ist keiner wie wir. Dieser Jesus, der kommt irgendwie direkt von Gott. Und manche sagen oder haben es gehört, Jesus, das ist der Sohn Gottes. In ihm ist Gott einer von uns geworden. In Jesus ist Gott zu uns in die Welt hineingekommen. Und dann passiert folgende Situation. Ein Freund von Jesus, der Lazarus, er stirbt. Er ist tot, wird beerdigt. Jesus kommt zu seiner Trauerfeier. Und es entwickelt sich auf der Trauerfeier, auf der Beerdigungsfeier, ein interessantes Gespräch zwischen Jesus und einer der Schwestern von dem Lazarus. Dass die Schwester von Lazarus zu Jesus sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Du hättest ihn heilen können. Und Jesus sagt dann zu ihr, dein Bruder wird leben. Und sie sagt zu ihm, ja, ich weiß, am Ende der Zeit, am Tag der Auferstehung, wenn wir alle zu Gott kommen werden, wenn das neue Leben beginnen wird, am Ende der Zeit. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das Ganze geht noch weiter. Es ist eine ganz atemberaubende Geschichte. Es kommt zu der Auferweckung von dem toten Lazarus, wo es dann von ihm heißt, in der Katakombe, in dem Höhlengrab, in dem er lag, da hat es schon nach Leichenverwesung gerochen. Der fängt plötzlich wieder an zu leben und die Leute, die staunen Bauklötze und noch größere Dinge. Wer eine Bibel zu Hause hat, ich empfehle es dringend mal nachzulesen. Johannes Evangelium, Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, Kapitel 11. Aber ehrlich, oder? Es ist doch sonderbar, dass es einerseits uns die Bibel vermittelt, Wer tut, was Gott verboten hat, der stirbt. Und andererseits, dass dann davon die Rede ist, wer an Jesus glaubt, stirbt nicht. Wir haben gestern, wer gestern da war, über das Scheitern gesprochen und darüber, dass wir Menschen oft an dem vorbeileben, was Gottes Wunsch, was Gottes Wille für uns ist, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen, dass wir irgendwie fehlerhaft sind. Ich habe schon so oft etwas getan, von dem ich weiß, dass Gott es verboten hat, von dem ich verstanden habe, dass Gott das nicht richtig findet, dass Gott sagt, nein. Ich habe noch nie jemanden umgebracht, aber sonst, ich hab gestohlen. Ich war neidisch oder ich bin manchmal neidisch auf Leute, auf das, was andere haben oder können. Ich habe gelogen, andere nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe Leute beleidigt, über sie gelästert. Gott hat in meinem Leben lange Zeit keine Rolle gespielt. Von wegen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, als das erste Gebot, was Gott sie sagt. Und das eben nur eine kleine Auswahl meiner Verfehlungen von Dingen, die ich nicht richtig gemacht habe in meinem Leben, wo ich genau weiß, oder die ich manchmal immer noch nicht richtig tue, wo ich genau weiß, dass ich damit tue, was Gott verboten hat. Aber dafür, dass ich all diese Dinge getan, gesagt oder gedacht habe, bin ich immer noch, finde ich, erstaunlich lebendig. Und ich vermute mal, dass es bei euch nicht anders ist, also ohne euch zu nahe treten zu wollen. Ich denke, wenn ihr euer Leben untersucht, dann werdet ihr auch auf Punkte stoßen, wo ihr sagt, ja klar, eigentlich in meinem Leben, da gibt es genug, was nicht in Ordnung ist. In meinen Taten, in meinen Gedanken, in dem, was ich gesagt habe. Aber auch ihr seht noch relativ lebendig aus. Die meisten von euch zumindest. Nein, alle. Ich wollte nur gucken, ob ihr wach seid. Wer tut, was Gott verboten hat, stirbt. Nehmen wir die andere Aussage. Wer an Jesus glaubt, stirbt nicht. Ist noch gar nicht lange her, da haben wir den Großvater, den Opa meiner Frau zu Grabe getragen. Der ist schon in einer frommen Familie groß geworden. Der war sein Leben lang ein Nachfolger von Jesus, hat Jesus geliebt bis ins hohe Alter, bis in seinen Tod hinein. Und trotzdem ist er gestorben. Merkt ihr, und ihr kennt vielleicht selber auch Menschen, die, obwohl sie an Jesus geglaubt haben, gestorben sind. Das ist doch komisch, oder? Da stimmt doch irgendwas nicht. Einerseits heißt es, wer tut, was Gott verboten hat, stirbt. Und dann andererseits, wer an Jesus glaubt, stirbt nicht. Sonderbar. Was bedeutet das? Stimmt etwa die Bibel nicht? Ist da ein Widerspruch in sich selber da? Ich glaube, um das zu verstehen, muss man wissen, dass die Bibel ursprünglich nicht in Deutsch geschrieben wurde, sondern das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, das Neue Testament auf Griechisch. Und diese Sprachen kennen mehrere Wörter für unser deutsches Wort Leben. Da ist zum Beispiel das Wort Bios. Ich beziehe mich jetzt mal nur auf die griechischen Begriffe. Im Hebräischen gibt es entsprechende Parallelen dazu. Da ist das Wort Bios, das kennt man aus dem Wort Biologie, ja. Die Lehre über das Leben. Und damit ist unser biologisches Leben gemeint, der Herzschlag, die Verdauung, Dinge, die den Körper betreffen. Kann also sein, dass irgendwo im Neuen Testament so Bios steht und das ist auf Deutsch mit Leben übersetzt. Aber dann ist damit eben gemeint so Dinge, die den Körper betreffen. Und dann gibt es das hier, den griechischen Begriff Psyche, Psyche, Hepsyche, die Psyche. Kennt man aus der Psychologie und damit ist eher so die Gemütsverfassung eines Menschen gemeint. Also ja, wenn uns ein Freund oder eine Freundin sagt, mein Leben ist gerade sensationell, dann meint die Person vermutlich nicht, dass Nahrungsaufnahme und Verdauung gerade gut klappen, sondern dass sie fröhlich ist, gut gelaunt ist, dass irgendwie hell ist im Kopf sozusagen, dass das Leben Spaß macht, weil man guter Laune ist. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff. Und der heißt Zoe. Zoe. Auch der wird im Deutschen übersetzt mit Leben. Ist vielleicht verwandt Zoe mit dem deutschen Wort Seele. Da geht es also um Dinge, die Seele betreffen. Das sind drei Begriffe, die wir alle mit dem einen deutschen Wort Leben übersetzen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo zwei dieser Wörter zusammen auftauchen, nämlich in 1. Mose 2. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Es ist jetzt egal, ob Sie sich das so vorstellen können, ob Gott das wirklich so gemacht hat. Und vielleicht ist es auch nur eine poetische Sprache, wenn wir am Anfang der Bibel lesen. Das Entscheidende ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass Gott dem Menschen Leben gegeben hat, auf eine besondere Art und Weise. Und hier steht eben, dass der Mensch ein lebendiges Wesen wurde. Dort steht wörtlich, so wurde der Mensch ein Psyche Zoe, ein lebendiges Lebewesen, ein beseeltes Leben. Die Zoe, das ist also vielleicht so etwas, ich habe gedacht, wie kann ich das so besetzen? Das ist sowas vielleicht wie Gott in uns. Die Schnittstelle zwischen uns und Gott, eben das, was man allgemein eben als Seele bezeichnen würde. Wenn also Gott sagt, an dem Tag, wo du etwas tust, das ich verboten habe, wenn du also sündigst, dann stirbst du, dann ist damit nicht der Bios gemeint gewesen, weil sonst wären sie ja umgefallen. Dann ist damit auch nicht die Psyche gemeint, sondern der Tod der Zoe, der Tod der Seele. An dem Tag, wo du das Verbotene tust, da wird deine Seele absterben. Dann geht die Seele kaputt. Warum das so ist, das hat etwas damit zu tun, dass Gott heilig ist. Dass Gott ohne dunkle Seiten ist. Dass Gott und Sünde nicht zusammen sein können. Gott kann nicht in mir sein, wenn Sünde in mir ist. Wenn in mir etwas ist, was gegen den Willen Gottes entspricht, was sich gegen Gott auflehnt, dann kann Gott nicht in mir sein. Das ist wie Feuer und Wasser, sie können auch nicht auf Dauer koexistieren, entweder erlischt das Feuer oder das Wasser verdunstet, aber beides kann auf Dauer nicht zusammen sein. Und die Bibel ist da sehr deutlich drin, Sünde, Schuld trennt uns von Gott, trennt uns vom Schöpfer des Lebens. Gott kann nicht in und mit einem Menschen sein, in dessen Leben Sünde ist. Und deshalb betrifft das hier jeden von uns heute Abend. Denn keiner von uns kommt ohne Schuld durchs Leben. Keiner von uns. Wir alle werden immer wieder schuldig an Gott, an unsere Mitmenschen, in Worten, Taten und Gedanken. Und Schuld, Sünde trennt uns von Gott. Und was wissen wir von vorhin? Wenn etwas Lebendiges von seiner Lebensquelle abgetrennt wird, stirbt es. Wenn wir getrennt sind von Gott, stirbt unsere Seele ab. Das, was unsere eigentliche Existenz mit ausmacht, das, wozu wir Menschen auf der Erde sind, nämlich in Verbindung mit Gott zu leben, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein, das stirbt ab. Wir sind nicht aus Zufall hier. Wir sind nicht aus Zufall hier. Keiner von uns, sondern wir sind hier, weil Gott das wollte. Gott hat das Leben geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, nach seinem Ebenbild. Wir sind hier, weil Gott uns wollte, weil Gott dich wollte. Und weil er in Kontakt, in Beziehung mit uns leben, mit seinen Geschöpfen. Deswegen hat Gott den Menschen gemacht, um mit ihm in Beziehung zu sein. Aber eben dieser Kontakt, diese Schnittstelle zwischen uns und Gott ist kaputt, sie ist unterbrochen. Das ist der Zustand, in dem wir Menschen uns normalerweise befinden, getrennt von Gott, wie ein Apfel oder wie eine Orange, die nicht mehr am Strauch ist. Das ist der Zustand von uns Menschen. Wir sind nicht mehr mit dem Schöpfer, mit unserer Lebensquelle verbunden. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass der Mensch tot ist in Sünden. Du und ich, wir sind, das ist die Realität unseres Lebens. Ob wir sie wahrhaben wollen oder nicht, du und ich, wir sind abgeschnitten von unserer Lebensquelle, von Gott. Und jetzt denk noch eben mal an den zweiten Gedanken, diesen Kreislauf des Lebens. Damit ich leben kann, muss etwas anderes Lebendiges sterben. Genau das ist, was wir allgemein Evangelium nennen, was wir gute Nachricht nennen. Das ist genau das, wovon das Neue Testament erzählt. die frohe Botschaft, nämlich, dass Jesus, an dessen Leiden und Sterben uns das Kreuz erinnert. Darum ist für uns Christen das Kreuz so wichtig. Dass sein Sterben für uns Leben bedeutet. Wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, dann ist damit die Zoe gemeint. Die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Jesus, der Sohn Gottes, ist für uns gestorben, damit wir ein intaktes, ganzes Leben leben können. Er hat sein Leben für uns gelassen, damit wir leben können. Dieses Symbol des Todes wurde, was in der Antike ein furchtbares Hinrichtungsinstrument war, wird plötzlich zu einem Hoffnungsgegenstand, zu einem Hoffnungszeichen, zu einem Lebenszeichen. Das Zeichen des Todes wird zum Zeichen des Lebens. Jesus, der Sohn Gottes, ist für uns gestorben, damit wir ein ganzes Leben haben können. Ein intaktes Leben. Bios, Psyche, Zoe. Fest verbunden mit Gott, unserem Schöpfer. Und wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, das heißt, ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, an ihn glaubst, wenn du sagst, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst, und dass du in meinem Leben bleibst, dann wirst du neues Leben empfangen. Das ist das Versprechen, das Jesus uns gibt, das Gott uns gibt. Wenn du Jesus aufnimmst, dann wirst du neues Leben bekommen. Denn durch das Leben von Jesus, durch sein Sterben auch, durch das Sterben von Jesus bekommen wir neues Leben, bekommen wir neue Gemeinschaft mit Gott. Das ist wie wenn man diese Orange wieder anpfropfen könnte an seinen Ursprung, an seinen Strauch, da wo es herkommt, und die Orange würde wieder anfangen, Nährstoffe auf sich zu nehmen, Gutes zu sich zu nehmen und wachsen und gedeihen. Wenn du Jesus einlädst in dein Leben, dann empfängst du neues Leben, das hier schon beginnt. Wenn du sein Sterben für dich annimmst, dann empfängst du neues, ewiges Leben, das hier schon beginnt. Wisst ihr, ewig ist nicht einfach ein Zeitbegriff. In der Bibel ist das kein reiner Zeitbegriff, sondern vor allem auch ein Qualitätsbegriff, ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben, das aber eben auch über das Leben und das Sterben hinausgeht und dir eine Zukunft mit Christus schenkt. Eine Zukunft, in der es kein Leid mehr geben wird. Eine Zukunft, in der es kein Geschrei mehr geben wird. Eine Zukunft, in der es selbst keinen Tod mehr geben wird. Denn das sagt uns die Bibel, so wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, den Tod besiegt hat, wird er auch uns auferwecken zu diesem ewigen Leben, das eben ganz anders da sein wird als dieses Leben hier. Und dann werden wir für immer bei Gott sein, bei unserem Schöpfer, bei unserem Vater im Himmel. Und Jesus, die Einladung ist eben, dass es hier schon anfängt. Dass wir hier, dadurch, dass wir Jesus einladen in unser Leben, dass wir seinen Tod für uns annehmen, dass eben dann sein Leben jetzt schon in uns hineinkommt und uns verbindet mit dem Vater. Und genau das macht uns erst wirklich zum Menschen, zu dem, warum wir da sind. Das, wofür wir gemacht sind, nämlich in Beziehung mit Gott zu leben. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Diese Worte, das sind seine Einladung an uns, an dich. Eine Einladung, ihn ins Leben hineinzulassen. Jesus ist bis ans Kreuz gegangen, um uns ein neues Leben zu ermöglichen und dir und mir seine Liebe, die Liebe Gottes, zu zeigen. Dieses Kreuz sagt, ich starb für dich, damit du leben kannst. Leben in Ewigkeit gibt es nur durch sein Sterben. Und Leben mit Ewigkeitsqualität gibt es nur durch sein Sterben. Wenn du ein erfülltes Leben jetzt und in Ewigkeit willst, dann brauchst du Jesus. Wenn du ein ganzes Leben willst, Bios, Psyche, Zoe, dann brauchst du Jesus. Sein Sterben schenkt dir Leben. Und von daher, das ist unsere, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sagen soll, unsere Ermutigung, unsere Einladung, unsere Aufforderung, nimm Jesus in dein Leben auf. Lass ihn in dein Leben hinein. Empfange durch ihn neues Leben. Lass dir durch seinen Tod neues Leben schenken. Auf der Leinwand ist jetzt ein Gebet. Das ist so ähnlich auch auf diesen gelben Zetteln abgedruckt. Ich habe es ein bisschen verändert. Und mit diesem Gebet, das könnte eine Einladung sein, ihm Jesus in das Leben hineinzulassen. Anzufangen, angedockt zu werden wieder an diesen Strauch, damit sein Leben, damit Gottes Leben wieder in uns hineinfließen kann. Gottes Fülle, Gottes Liebe wieder in unser Leben hineinfließen kann. Ich will das vielleicht noch zum Schluss sagen. Gott drängt sich niemandem auf. Er überlässt uns die Entscheidung, wo und wie wir unser Leben jetzt und in Ewigkeit leben wollen. Gott drängt sich niemandem auf. Gott zwingt sich niemandem auf. Gott schenkt Freiheit. Ob wir mit ihm und durch ihn leben wollen oder ohne ihn. Aber für Gott ist es klar. Gott hat sich schon längst entschieden für jeden Einzelnen von uns. Gott hat sich für uns entschieden. Gott will nicht ohne uns sein. Gott will nicht ohne dich sein. Jetzt und in Ewigkeit nicht. Und deshalb schenkt er uns, bietet er uns sein Leben an. Ich würde sagen, die Band, die kann jetzt schon mal hochkommen. Wir singen jetzt nach der Predigt noch ein Lied. Und ich lasse noch mal kurz einen Moment Zeit, dieses Gebet noch mal sich anzuschauen. Und dann werde ich jetzt dieses Gebet gleich beten und lade ein, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Das Gebet mitzusprechen. Um Jesus dein Leben zu öffnen und mit deinem Schöpfer verbunden zu sein. Wer das möchte, den lade ich jetzt ein, mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und mir neues Leben schenkst. Von heute an will ich dir nachfolgen und durch dich für immer mit dem Vater im Himmel verbunden sein. Amen. Wenn du dieses Gebet jetzt mitgesprochen hast, dann kann ich dir dazu eigentlich nur gratulieren. Dir sagen, du hast neues Leben bekommen. Jesus hat das gehört, Gott hat es gehört. Und er nimmt das sehr ernst. Als ich das gemacht habe, für mich war das wirklich, ich kann das immer wieder nur wiederholen, das war für mich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wenn du es heute Abend gebetet hast, zum ersten Mal oder schon, dass du das Gefühl hast, es war einfach jetzt schon, weil so lange irgendwie zwischen Gott und dir Funkstille war, es mitgebetet hast, sprich auf jeden Fall mit einem von den Mitarbeitern, das sind Leute da, die haben so Buttons, sprich mit jemandem von denen darüber und sag, hey, ich habe das heute Abend mitgebetet und ich möchte das jetzt wirklich auch ernst nehmen, dass ich mit Jesus verbunden bin oder durch Jesus mit Gott verbunden bin. Sprich mit jemandem, lass dir Tipps geben, wie geht es jetzt weiter, wie kann das passieren, dass eben sein Leben immer mehr in dein Leben hineinkommt und wie sein Leben in dir wirksam werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch.